Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Schon wieder eine ungerade Folge nach der 111. Kam zwar die 112, die hat aber der Wolfgang Rudolf angesagt. Jetzt kommt die 113.
Das geht ja Schlag auf Schlag.
113.
Mehr Sprachen kannst du nicht. Du hast ja schon mal Englisch und hast dann Französisch. Ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zu Hause, weil der Wolfgang Back das nicht gemacht hat.
Nimmt er wieder das Wort mir ab. Ich versuche mal auf Holländisch demnächst.
Ja, mach doch.
100, soweit bin ich schon, aber das 13, das muss ich mir dann vom Ernst Krempel sauber erklären.
Ja, rufen wir mal bei Lektor an und machen
es. Der kann es auch nicht, nehme ich an.
Nicht so wirklich.
Wolfgang Rudolf hat wieder gekramt in dieser Sendung in seinem großen Ordner mit aktuellen Dingen und da ist etwas ganz Seltsames dabei herausgenommen. Botnetz-Software mit eigenen Lizenzbestimmungen. Also Botnetz-Software, das ist diese Malware, diese käufliche, verbotene Software.
Ja, also Software, die man benutzen kann,
Software-Untergrund,
um Rechner zu übernehmen, die man dann selbst benutzen und bedienen kann, um darüber Spam zu verschicken oder alles.
Genau.
So, und die ist ja verboten. Das ist ja nun eine verbrecherische Software, möchte ich mal sagen.
Aber da herrscht Ordnung.
Ja.
Und da ist so einiges nicht erlaubt, mit der Software zu machen. Du musst also ordentlich die Software anwenden. Denn sonst wird, was steht hier, die Schadsoftware, so umgeht, so sind etwa Schwarzkopien der Software nicht erlaubt.
Genau.
Ja, so richtig so.
Das heißt, also du kaufst eine Software, die du nicht kaufen darfst, die der andere nicht verkaufen darf, die du nicht einsetzen darfst.
Aber,
wenn du die schwarz kopierst, dann drohen dir diese Lumpen damit, dass sie dir... Ja, ist doch nett.
Jetzt, nun kann ein Hersteller von Schadsoftware derartiges Verhalten schlecht vor Gericht durchsetzen.
Ja, ist schwierig, ja.
Es braucht also andere Mittel, um die Untergrundszene dazu zu bringen, sich an die Regeln zu halten. Eines dieser Mittel ist die Einstellung der technischen Unterstützung seitens des Herstellers der Schadsoftware.
Ja, hier wird doch die Realität wirklich abgebildet. Ein Bankräuber, den du Geld klaust, kann ja nicht zur Polizei gehen und kann sagen, hier, der hat mir von dem Klauten Geld fast weggenommen, sondern der kommt und verhaut dich. Also, und so ungefähr ist das dann hier auch.
Oder du hast einen Bankräuber, den kannte ich sogar.
Echt?
In dem Stadtteil hier in Köln, da wohnte der. Der hat einen Bankraub gemacht, leicht angetrunken, mit dem Fahrrad und hat, bevor er in die Bank ist und hat den Bankraub gemacht, hat das Fahrrad abgeschlossen. Und dann ging es weiter. Er kam raus von dem Bankraub und dann hat er sich verhaspelt mit dem Schloss. Und dann kam die Polizei und hat ihn festgenommen.
Du kennst Leute.
Und vor dem Richter hat er nachher gesagt, als der Richter sagte, sagen Sie mal, warum haben Sie auch das Rad noch abgeschlossen? Da sagt er, in Köln wird doch so geklaut.
Du kennst Leute.
Ja, das...
Du kennst Leute.
Das, weil du mich auf den Gedanken gebracht hast mit dieser Software, mit dem Bankraub da irgendwie. Dann kommt sowas.
Was eben gar nichts mit Bankraub zu tun hat, das ist Linux. Vor allem, wenn es an Schulen eingesetzt wird, parallel zu dieser großen Marktmacht von Microsoft. Da wollten wir heute nochmal darüber sprechen.
Ja, und wir werden da ein Wort öfter hören und dann, ich schüttle den Kopf, wenn ich das höre. Und zwar heißt dieses Wort, heißt Träger.
Träger.
Ist nicht gemeint damit, dass jemand einen Bierkasten trägt oder sowas.
Und dass jemand eine schwere Last zu tragen hat.
Sondern es hat jemand eine schwere Last zu tragen und hat Entscheidungen zu treffen und der Träger entscheidet sich für das Teure und sagt aber allen anderen, weil wir so sparen müssen. Verstehst du das?
Ich? Ich verstehe überhaupt nichts.
Also es geht dabei um Linux. Was ist eigentlich passiert nach einem Jahr? Wir hatten ja so einen Schwerpunkt gehabt vor einem Jahr. Ist da was passiert oder ist es heute noch genauso wie vorher?
Ja, und dann haben wir noch den Marvin Bödecker. Das ist ein 15-jähriger Computerexperte. Der unterhält sich mit uns darüber, dass er gar nicht versteht, dass viele seiner Mitschülerinnen und Mitschüler sich für so normale Themen gar nicht interessieren.
Ja, so für Online-Durchsuchungen und so Sachen,
das,
die so anstehen.
Und wichtig ist
und
politisch.
Abhören und so weiter. Aber sag mal, als du 15 warst, hast du dich für Politik interessiert?
Das weiß ich nicht mehr. Nee, Politik nicht.
Nee, ich glaube, es war mehr schon die Elektronik, die mich interessiert hat.
Da habe ich noch früher angefangen.
Ja,
und meinen ersten Detektorempfänger mit einem nachgeschalteten Transistorverstärker, mit dem GFT45 und so.
Und es gab damals, wie heute, gab es keinen eigenen Elektronikminister. Wäre doch eigentlich mal eine Maßnahme, sowas anzuschaffen.
Nee, wird nie was werden.
Nee?
Wir haben keinen in der Regierung, der davon Ahnung
Aber hat. Aber hören wir mal rein, wir schalten ins Münsterland.
Ich sehe jetzt eine Vorwahlnummer, das ist die 05252
Und wenn hinten eine 1 wäre, dann wäre das Paderborn. Muss bei Paderborn sein. Es ist Marvin Bötticker, den wir anrufen. Wo ist das?
Ja, guten Tag erstmal. Tag. Ja, 05252, das ist in der Nähe von Paderborn.
Ja.
Bad Springe,
Schlangen. Ach so, ja. Ist gut, das ist ein bisschen im Westen davon. Ja. So, warum wir dich anrufen? Marvin Bötticker ist nämlich 15 Jahre alt und er kennt sich mit Computer gut aus.
Ja.
Er hört sich unsere Sendungen immer an. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir einen besonderen Spagat hingekriegt haben. Wir haben aus unserem alten Computerclub-Zeiten viele ältere Zuhörer mitgenommen oder wiedergewonnen. Und was wir jetzt neu dazu kriegen in diesem Medium, das sind ganz junge Leute. Das sind 15-Jährige, das sind 16-Jährige, das sind 17-Jährige.
Haben Sie auch schon 13-Jährige.
13-Jährige haben sich gemeldet. Und er schreibt mir jetzt etwas ganz Besonderes und sagt, dass er sich ein bisschen aufregt über seine Kumpels und über seine Altersgenossen, dass die sich so gar nicht so richtig für diese Welt interessieren, sondern dass das nur so Konsumenten sind und über nichts nachdenken. Ist das so ein bisschen in der Richtung?
Ja, genau so ist das. Das ist ganz besonders zum Beispiel in dem Thema von Vorratsspeicherung,
Online-Untersuchungen und so weiter.
Online-Durchsuchungen.
Ja.
Und viele wissen gar nicht genau, was ist damit gemeint. Und was würde passieren? Was sind das für Konsequenzen?
Ist das denn auch Thema in der Schule?
Nein. Das ist nämlich zum Beispiel ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist, was auf jeden Fall sich bessern muss.
Also die Schule, die nimmt da gar keine Notiz von, ihr erfahrt da nichts davon, von irgendwelchen neuen Gesetzen, die da eingeführt wurden.
Aber gerade, ich bin auch zum Beispiel im Informatikkurs.
Ja.
Und dort wird zwar zum Beispiel überhaupt nicht bearbeitet, also solche Themen.
Ja gut, vielleicht gehört es nicht unbedingt da hinein, aber das Internet ist doch eigentlich voll von diesem Thema. Warum wird das nicht genutzt? Warum müsste das jetzt in der Schule besprochen werden? Dass es in der Schule besprochen werden muss, ist für mich ganz klar und wichtig. Und es ist ein Skandal, wenn sowas nicht hineingetragen
wird. Ich habe noch nie gehört, dass das besprochen wurde.
Aber warum holt ihr euch das nicht aus dem Internet? Das steht doch überall drin.
Das stimmt, also das Internet bietet sehr viel Informationen darüber, doch es ist in meinen Augen für Jugendliche falsch formuliert.
Mhm. Müsste einfacher sein?
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Es sind ja Fachbegriffe da drin, die Jugendliche in meinem Alter so noch nicht kennen.
Ja, und wenn man einen davon nicht versteht, hat man das Ganze nicht verstanden.
Ja, das ist nämlich das Problem. Und das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass Jugendliche allgemein sowas nicht verstehen, sondern dass der Großteil sowas dann nicht versteht. Und wenn der Großteil es nicht versteht, dass viele, ja.
Ja, nun hört man ja auch immer wieder, dass Jugendliche Musik illegal downloaden und dass sie sich keine Gedanken machen, dass sie plötzlich da irgendwo vor dem Richter stehen und müssen 5.000 Euro bezahlen oder die Eltern viel mehr. Machen die sich da wirklich keine Gedanken darüber, was sie machen?
Sagen wir es mal so, zu 95%. Ungefähr, wenn ich das ungefähr so überschlagen sollte. Denn es sind ja extrem viele, die das machen.
Ja.
Es sind extrem viele und dann denken die einzelnen Personen, ja, warum sollen die gerade mich jetzt bekommen?
Mhm.
Dass sie mich jetzt gerade erwischen, die Wahrscheinlichkeit ist sowieso zu gering und was interessiert mich das?
Aber die wissen schon, dass sie etwas falsch machen oder etwas Ungesetzliches machen.
Ich zitiere immer so gerne einen Spruch, Dieter Nuhr hat einmal gesagt, im Mediamarkt zum Beispiel eine CD klauen, macht keiner. Und das will ja auch keiner machen, weil dann ist es ja wieder peinlich und sowas.
Mhm.
Aber CD unbezahlt einfach runterladen, was eigentlich auch klauen ist, das ist ja kein Problem, weil das macht ja jeder.
Liegt das daran, dass das im Internet am Computer erst mal so anonym erscheint, so nach dem Motto, es sieht mich ja keiner, es hört mich ja keiner?
Ja, das glaube ich auch. Weil im Internet, es sind ja Millionen von User.
Das ist schon klar, man meint, man geht in der Masse irgendwo unter.
Man geht in der Masse unter, also, und das ist ja nicht so. Also man geht schon in einer gewissen Art und Weise, ist das. Aber es kann immer passieren, dass man erwischt wird. Und
es ist wohl auch so, dass so deine Altersgenossen sich auch gar keine Gedanken machen, wie etwas funktioniert. Die setzen sich an den Computer und spielen und spielen und spielen und denken nicht darüber nach, warum ist das überhaupt ein Computer, was macht der eigentlich? Bist du da ein bisschen anders?
Ja doch, ich informiere mich gerne über Hardware, über neue Hardware und wie das dann alles funktioniert, auch wie Programme funktionieren. Ich selber programmiere zum Beispiel zurzeit noch im Anfang, aber ein bisschen mit C und all sowas, weil ich interessiere mich halt dafür, wie das funktioniert. Und was ich so erfahren habe, zum Beispiel Gespräche mit meinem Onkel oder mit anderen Personen, dass früher das viel mehr so war, dass man viel mehr selber machen musste.
Ja, genau.
Dass man nicht, heutzutage können wir ins Internet gehen, wir können in den Suchmaschinen eingeben, zum Beispiel Programm zum, was weiß ich,
ja,
irgendwelche Text schreiben.
Mhm. Ja.
Und früher war das halt so, dass man konnte ja nicht überall hingehen. Es gab damals höchstens mal diese Mailboxen oder andere.
Wir kennen das ja natürlich noch ganz genau, denn wir kommen ja auch aus dieser Zeit. Damals war es so, dass ein Programm zum Beispiel, was aus Amerika kam, das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis es auf dem Schulhof war.
Ja,
heute sind das Sekunden oder Minuten. Ja. Und wenn man irgendwo Elektronikteile haben wollte, musste man in die Stadt fahren. Und dann brauchte man noch eine Anleitung dazu. Was macht denn der Transistor oder wie sieht er aus? Dann hat das manchmal 3 Wochen gedauert, bis man da das Datenblatt hatte. Das sind alles vergessene Sachen, das macht man heute mit dem Klick.
Marvin, gib uns doch mal einen Tipp, was können wir denn tun, um verständlicher zu werden? Dass du und deine Kumpels, dass ihr das versteht, was wir tun, was wir sagen. Und wie können wir das Interesse wecken, dass ihr dann dahinter gucken wollt und sagt, wie funktioniert das? Wie wird ein Programm geschrieben? Kann man da irgendwie von unserer Seite etwas dafür tun?
Also es ist zum Beispiel so, ihre TV-Sendung habe ich ja auch schon, verfolge ich ja auch. Und da gab es zum Beispiel eine Sendung, wo gerade viel auf dieses Basteln drauf hingewiesen wurde. Und ich merke ja auch so, wenn man in der Schule den Unterricht verfolgt, dieser trockene Unterricht, dieses, wenn der Lehrer vorne steht und nur was erzählt, ist das für die Jugendlichen halt so, dass die das nicht so gerne aufnehmen. Wenn die aber selber basteln können und dadurch dann zum Beispiel anfangen, Sachen zu machen, die Spaß machen, zum Beispiel, sei es einfache Programme schreiben, die dann so zum Beispiel mit Spielen zum Beispiel jetzt.
Mhm. Oder wenn was blinkt anschließend, wenn ein Roboter irgendwie die Arme bewegt.
Zum Beispiel sowas.
Ja.
Und dass man dann zum Beispiel dann eine Anleitung.
Wie man sowas selbst machen kann.
Ja.
Und dass zum Beispiel auch Begriffe markiert sind und dass man da drauf geht und dass es eine einfache, aber lehrreiche Erklärung gibt.
Ja, prima.
Ich habe zum Beispiel bei Wikipedia einmal geschaut wegen Transistor und weil ich wusste es auch noch nicht so genau, habe mir das durchgelesen und ich war ein bisschen, wie kann ich das am besten formulieren? Also ich
habe nicht richtig verstanden, wie das beschrieben wurde.
Ja,
ist auch schwer, ist auch hoch.
Weil es sind oft diese Begriffe, wenn ich mir einen Text bei Wikipedia angucke, sind ungefähr nochmal, bei ungefähr einer Seite sind nochmal ungefähr 20 Wörter markiert. Mhm. Man auch nochmal alle durcharbeiten.
Ja, gut. Also ein bisschen Eigenantrieb muss man natürlich mitbringen, das ist klar. Ja. Aber ich denke, wir werden von unserer Seite versuchen, uns noch ein bisschen klarer und verständlicher auszudrücken und eventuell auch noch mehr darauf hinweisen, wie wichtig es ist, wenn man selbst bastelt.
Ja,
vielen Dank für das Gespräch.
Jo.
So, wie kriege ich jetzt die Kurve von der 113 auf die 47? Denn in der Folge 47 hatten wir einen Studiogast per Telefon zugeschaltet. Es war Benedikt Wichhörster und den haben wir auch heute zugeschaltet. Es geht um das Thema, ein Rückblick, Linux in Schulen. Wir hatten ja mal so einen Schwerpunkt gemacht.
Aber du hast hier reingeschrieben, nicht Rückblick, sondern Nachklapp.
Nachklapp, ja, klappt doch auch.
Hat denn der einen Klappcomputer?
Sie sind am Telefon, Herr Wichhörster.
Ja.
Hat sich was verändert in puncto Linux an Schulen?
Ja, ich kann das natürlich allgemein nicht sagen. Ich kann nur das über das berichten, was sich bei uns seit unserem letzten Gespräch getan hat. Also die Probleme aus dem letzten Gespräch, die sind eigentlich, oder die wir in dem letzten Gespräch schon beschrieben haben, die sind eigentlich immer noch da. Also große Vorbehalte gegenüber dem Betriebssystem, zumindest seitens des Trägers. Da konnten wir eigentlich wenig bewegen, wir konnten wenig etwas ändern an den Rechnern, die von dem Schulträger administriert werden. Da gibt es wohl Interessen, dass wir da nicht Zugriff drauf haben. Wir haben uns eine andere Strategie überdacht und haben gesagt, gut, dann bauen wir halt was Neues auf, über das wir dann verfügen, was wir bestimmen, wo wir die Administration übernehmen. Und wir hatten immer vor, eine neue Internetseite zu gestalten, einen neuen Kommunikationsserver einzurichten. Und wir sind auf die Idee gekommen, das einfach so als ein großes Gesamtpaket aufzuziehen. Ja, und da sind wir jetzt in so einem Zwischenstatus. Wir haben uns ein Content-Management-System gesucht und sind auf Typo 3 gestoßen, ein recht effektives und umfangreiches Content-Management-System. Dann haben wir uns ein CSS-Framework genommen, das sogenannte YAML, vielleicht nicht ganz so bekannt, aber er spart einige Frickelei in den CSS-Files. Wir haben uns ein LDAP-Verzeichnis, einen LDAP-Server aufgebaut, der alle Kennungen der Schüler und der Lehrer beinhaltet und noch einen Radioserver für unser WLAN innerhalb der Schule und sind dann angefangen, sukzessive einige Dienste für Schüler und für Lehrer anzubieten.
Darf ich dann nochmal rekapitulieren? Der sogenannte Träger, der spielt wahrscheinlich Windows drauf.
Richtig. Und
Sie wollen aber mit Linux arbeiten in der Schule, was ja auch Sinn macht.
Genau.
Und der Träger ist aber nicht gewillt, da Linux drauf zu spielen.
Richtig.
Und deshalb habt ihr das eigene Projekt jetzt gegen den Träger gemacht.
Ich will nicht provokativ gegen den Träger, ich sag mal parallel zum Träger.
Wer ist denn eigentlich der Träger?
Das ist das Bistum Münster.
Ah.
Ich glaube aber, dass es generell bei allen Trägern so oder so ähnlich läuft. Man hat halt das Bestreben, zentral zu administrieren. Man möchte damit Administrationsaufwand minimieren, Kosten minimieren.
Ja, sagen Sie mal, Herr Wiechwester, in einer Schule administrieren bei Rechnern, an denen Ausbildung betrieben wird. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das sind doch Rechner, wo man drauf rumreitet, wo man probiert, wo man versucht, wo man lernt, wo man übt, wo man, was wird denn da administriert? Alles wieder gelöscht, wenn man was gelernt hat?
Ja, da herrscht, also man hat ja erstmal eine große Angst gegenüber dem neuen Medium. Man schränkt erstmal stark ein. Also zunächst einmal, das hatte ich ja schon mal erklärt, wird dort eine sogenannte pädagogische Software aufgespielt, die sehr restriktiv ist und zunächst einmal dem Schüler, solange der Lehrer das nicht freischaltet, nicht erlaubt. Und erst wenn der Lehrer aktiv wird und sukzessive halt ein Häkchen setzt für die Internetrecherche, dann darf der Schüler halt damit arbeiten und im Internet recherchieren. Aber auch nur eventuell auf den Seiten, die freigegeben wurden. Und wenn ein Lehrer möchte, dass halt wikipedia.de freigegeben ist, dann darf der Schüler nur innerhalb von Wikipedia recherchieren. Das ist natürlich, man hat mit Kompetenzerweiterung im Bereich neue Medien überhaupt gar nichts
zu tun. Macht das eigentlich bei Ihnen in der Bibliothek, wird das da genauso gemacht, dass man den Schülern dann eine Berechtigung ausstellt, bestimmte Bücher auszuleihen und dass sie dann auch nur auf bestimmte Seiten gucken dürfen? Das wäre doch für mich die Analogie dazu.
Richtig. Also wir brauchen, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, dass das pädagogisch wenig Sinn macht. Da bin ich schon an dem Punkt, bin ich schon seit Jahren nur...
Mir kommt das Ganze so vor, als wäre der Träger in China gewesen. Und er hätte sich mal da zeigen lassen, wie man sowas abstellen kann.
Ja, ich muss dabei sagen, es ist nicht nur unser Träger. Also würde ich ihn jetzt zu Unrecht in die Ecke treiben. Das gleiche Problem herrscht auch an staatlichen Schulen. Wir übernehmen eigentlich häufig die Systeme oder die Ideen, die auch an staatlichen Schulen gang und gäbe sind. Und da weiß ich zumindest hier im Haus Münster, das ist ähnlich. Dort gibt es auch eine zentrale Vorstellung von Computern an Schulen, die werden umgesetzt. Und ich sag mal, die Belange der Lehrer, die wurden einmal irgendwann mal abgefragt. Und seitdem hat sich dann ein System etabliert, was jetzt einfach nicht mehr angepasst wird, auch an
aber,
den neuen...
Aber Sie sagten doch eben, muss alles billiger werden und so weiter und so weiter. Und dann legt man da Microsoft drauf, wenn es billiger werden soll.
Ja, das ist für mich auch ein großes Rätsel. Also dann sagt man natürlich, die Lizenzkosten sind nicht alles, diese sogenannten Total Cost of Ownership, die sind auch wichtig, das heißt die Nachfolgekosten. Ich glaube auch einfach, dass die EDV-Abteilung der Träger häufig einfach sehr stark schon traditionell auf Windows gesetzt haben. Das heißt auch, dass die Administratoren selbst einfach, da bin ich mal scharf, das zu sagen, einfach gar nicht in der Lage sind, ein Linux-System zu administrieren.
Ja, gut.
Kann es uns natürlich nicht daran hindern, so etwas auszuprobieren, wenn wir es für sinnvoll halten.
Genau, wie ich würde sagen, muss denn ein solches System administriert werden? Muss man den Administratoren dafür haben?
Wenn es einmal eingerichtet ist, braucht man es ja eigentlich nur noch zu pflegen. Also,
aber das kann man doch eigentlich denen, die es lernen sollen, am besten beibringen. Mit denen kann man doch gemeinsam mal ein System aufsetzen und mal Software installieren und mal zusätzliche Software und Tools laden.
Genau das haben wir gemacht mit diesem Projekt. Also das Projekt leitet eigentlich ein ehemaliger Schüler, der da schon noch zu Schülerzeiten, als er also bei uns noch Schüler war, da hat er schon viel in diesem Bereich für die Schule getan und jetzt 4 Jahre nach seinem Abitur, er studiert mittlerweile Informatik, setzt er zusammen mit mir halt dieses Projekt auf und wir ziehen auch ganz bewusst, und das ist auch eigentlich, kann man fast sagen, so unser pädagogisches Konzept, möglichst auch die Schüler mit ein, die darin Interesse haben. Und es gibt genügend Schüler, die einfach in diesem Bereich an Schulen stark unterfordert sind und kein Lehrer wird es jemals, die wenigsten Lehrer, sagen wir das mal, wird es schaffen, diese Schüler so zu füttern, dass sie auch zufrieden sind. Weil das Wissen der Schüler geht immer weit, also gerade in diesem Bereich in der Regel, weit über das hinaus, was die Lehrer...
Aber der Lehrer kann doch in dem Fall als Moderator da dabei sein und kann auch noch mitlernen. Er kann sicherlich die Grundzüge bringen und er kann aufpassen und er kann moderieren. Aber wenn die Schüler und Schülerinnen wirklich selbstlernend sind, was Besseres kann doch gar nicht passieren. Das ist doch die Vorbereitung aufs Leben. Und nicht immer das nachzumachen, was man ihnen sagt und mit allen Einschränkungen zu leben. Das ist doch ziemlich blödsinnig. Also kann ich aus meiner Position heraus sagen, dass sie sowas nicht sagen sollten und dürfen, da sind wir uns darüber im Klaren. Aber dennoch, ich finde, wenn man den Menschen freien Lauf lässt und wenn man sie machen lässt und dort weiterhilft, wo sie nicht weiterkommen und ihnen zeigt, wie sie Informationen aus dem Internet zusätzlich noch generieren können, was Besseres kann man in diesem Unterricht, glaube ich, gar nicht machen. Oder ist das falsch?
Nein, das kann man einfach so unterschreiben. Das ist ja auch die modernste aller Unterrichtsformen, die man ja auch immer anstrebt. Ja. Weil die Systeme nicht, ich glaube nicht mal mehr, dass die Absicht des Lehrers ist, da einzuschränken, sondern das System lässt es einfach nicht zu, dass sie selbst aktiv werden. Und das macht natürlich, das frustriert ein Stück weit und ist für die Schüler auch nicht schön.
Ja, das denke ich auch, dass das nicht schön ist und dass der andere Weg der bessere ist. Jetzt reden Sie doch mal von Ihren Erfahrungen. Was haben Sie denn für Distributionen? Haben Sie nur eine oder verschiedene Linux-Distributionen?
Oh, unser Server, der basiert auf einer Debian-Distribution, also einfach Debian drauf gespielt.
Wer hat denn den Server bezahlt?
Den Server hat der Förderverein bezahlt. Also der Förderverein. Die Schulleitung und die Schule selbst hatten eigentlich ein großes Bestreben, dass das System umgesetzt wird. Auf den Konferenzen, wo es vorgestellt wird, findet es mal großen Anklang, weil die Dienste einfach versprechend sind.
Und der Träger hat nichts dazu getan?
Noch nicht, nein. Okay. Wir versuchen ihn natürlich noch ein bisschen in die Ecke zu drängen, dass er vielleicht da auch irgendwann mal unterstützend einwirkt, aber bis jetzt noch nicht. Wir haben Sponsoren gefunden, Firmen aus dem Ort, auch große Firmen mittlerweile, die gesagt haben, ja, das ist es wert, dass man das unterstützt. Und das freut uns natürlich.
Ja. Mhm. Ich glaube, das dauert dann doch noch ein paar Jahre, bis auch unsere Rufe da irgendwo angenommen werden.
Ja, also ich glaube, da braucht man einen langen Atem und viel, viel Geduld.
Wie sieht es denn aus, wenn so ein System jetzt aufgesetzt ist? Wie sieht denn so ein Unterricht dann aus? Können Sie das mal erklären? Was machen Sie da im Unterricht? Was machen die Schüler mit den Rechnern?
Also wir müssen uns unterscheiden, dass die Rechner, die wir noch in der Schule haben, die in den beiden Computerräumen, die werden noch von dem Schulträger administriert und an denen konnten wir bis jetzt nichts ändern. Was wir geändert haben, ist sozusagen unser eigenes System. Die Schüler können jetzt mit unserem neuen System zum Beispiel ihre eigenen Laptops mitbringen und über ihre Schülerkennung sich dann in das WLAN-Funknetz einloggen und dann auf unser Parallelnetzwerk zugreifen. Dort werden ihnen dann ein paar Dienste zur Verfügung gestellt, also Speicherplatz und noch ein paar andere Sachen. Man kann drucken und das ermöglicht natürlich den Schülern auch im Unterricht spontan, dort wo sie Empfang haben, das erweitern wir jetzt auch demnächst, eine Recherche zu betreiben, etwas auszudrucken, auf Dateien zurückzugreifen, die man vielleicht zu Hause erstellt hat und dann auf die Festplatte kopiert hat, die dann zugänglich ist, auch von innerhalb der Schule.
Mit welchen Laptops kommen die denn an, die Schüler?
Entweder mit ihren eigenen.
Mit Linux drauf oder mit Microsoft?
Viele Oberstufenschüler, die jetzt schon längere Zeit so dieses Projekt verfolgen, da konnte ich schon ein wenig Überzeugungsarbeit leisten und viele versuchen es schon mit einer Linux-Distribution. Ich selber bevorzuge da immer Ubuntu. Gut, da kann jetzt jeder das eigene rausspielen, aber das funktioniert schon. Die Schüler in der Mittelstufe, die mit so der ersten Begeisterung kommen, die haben häufig noch diese typischen einfachen Vista Home Basic oder so Distributionen.
Machen Sie mit denen auch Open Office und so Sachen?
Ja, das natürlich. Ja auch
kostenlos bereitsteht?
Alles. Also es gibt so tolle Software aus dem, tolle freie Software. Man kann, wenn man will, glaube ich, fast komplett auf lizenzhaltige Software verzichten. Es gibt so tolle Angebote, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, Simulationen, die geschrieben wurden. Wenn man da ein bisschen die Augen offen hält und sammelt, da geht schon einiges.
Gibt es denn da jetzt zwei Fraktionen in der Schule, dass die einen sagen, wir nur Linux und die anderen sagen, nee, Microsoft bei uns?
Nein, die Schule, die steht, das darf ich vielleicht so sagen, auch nach einer Vorstellung aus der letzten Lehrerkonferenz, schon geschlossen hinter mir, inklusive der Schulleitung. Die versuchen das schon anzupuschen, weil sie auch viele Vorteile durcherkennen. Unser Server kann die Vertretungspläne online stellen für Leute, die eine Kennung haben. Da kann man also am Abend zuvor gucken, habe ich morgen jetzt die ersten beiden frei oder nicht, gerade für Oberstufenschüler sehr interessant. Digitale Aushänge und so, das heißt, an den Schulen werden demnächst Aushänge sein. Also die nehmen das schon an und die Elternreaktionen sind eigentlich auch positiv, dass sie sagen, ja, das ist gut, dass in diesem Bereich was passiert.
So, ich wünsche Ihnen, halten Sie durch.
Also
wir helfen mit.
Von meiner Seite aus noch ein ganz platter Vergleich, Unterschied zwischen Linux und Windows oder umgekehrt. Linux ist kostenlos, aber nicht umsonst. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Tja, die Mobiltelefone von dem ersten Brigitte aus dem C-Netz, die sind immer kleiner und kleiner und kleiner geworden. Und jetzt gibt es da so ein paar Sachen, die gefallen mir. Ich weiß zwar noch nicht, ob sie richtig funktionieren werden und ob sie auch zu handeln sind, aber Neonode.
Darf ich dich mal gerade unterbrechen, was ich gefunden habe zu Hause?
Ich habe zu Hause die Garantiekarte gefunden von meinem Pocket C-Netz-Telefon, was ich gar nicht mehr selbst habe, aber die Garantiekarte.
Gut, dann
mal reingeguckt, ist allerdings abgelaufen.
Ah ja.
War von 86, glaube ich.
Ja.
Sowas,
ja,
ne?
Ja,
85 wurde es eingeführt und 86 hatten wir jeder so ein Pocky.
Ja, und so ein Teil hat, wenn man es normal im Laden gekauft hat, 10.000 D-Mark gekostet, ja, als Mobiltelefon. Ja, also Neonode bringt ein sehr kleines Mobiltelefon auf den Markt, welches mit einem Touchscreen ausgestattet ist, gar keine Tastatur mehr hat und reagiert auf Licht bzw. Lichtunterbrechung. Etwas ganz Neues, was man so mitnehmen kann. Ja, ohne viel Schnickschnack und ohne Tasten und ohne Tastatur, wo man einfach...
Wie muss man mit der Taschenlampe darauf leuchten? Und so
nein, wählen, über Licht und Schatten. Wenn du doch irgendwo einen Finger darüber hältst, dann ist doch darunter ein Schatten.
Damit wählst du.
Ja, ich glaube, wir müssen mal was über Raytracing machen in der nächsten Sendung. Genau, zum Beispiel. Oder es gibt natürlich auch mittlerweile eine Handarmbanduhr mit Touchscreen und Bluetooth-Headset. In dieser Armbanduhr ist ein Telefon eingebaut.
Früher haben wir gesagt, irgendwann wird es doch mal so weit kommen, dass da ein Telefon drin sein wird.
Genau, das ist das M500.
Ja.
Und das hat ein 1,5 Zoll großes OLED-Display mit Touchscreen, 128x160 Pixel. Und dann gibt es das auch noch mit 1,3 Zoll.
Mit UMTS?
Nee, das steht hier noch nichts da drin. Aber das Männermodell wiegt 142 Gramm und das Frauenmodell bringt weniger auf die Waage, nämlich nur 96 Gramm. Naja, also das wird dann GSM 900, 1800 und 1900 und GPRS. Aha, da haben wir es schon. Ja, ja und Adressbuch und so weiter und so weiter. Also mal sehen, wenn es auf dem Markt ist, wie es sich im Preis einschießt. Es soll am Anfang für 399 Euro kommen.
Muss nicht sein, würde ich sagen.
No, man weiß es nicht.
Oh, nö.
Vielleicht kann man da auch noch die Zeit ablesen. So, ich da denke, wir sind am Ende der Sendung angekommen, Herr
Back. Schon wieder, ging schnell, ne?
Ja, ging schnell.
Und was heben wir? Irgendwas heben wir immer hoch. Den Fuß oder sowas?
Nee, ich glaube nicht. Das war was.
Der Daumen.
Ne? Der.
Den Daumen. Und
zicke, zacke.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.